Sag mal, Franziska, erinnerst du dich noch daran, wie du aufgeklärt worden bist?
Oh, ja, das war noch ein bisschen, ist schon noch ein bisschen her, aber ich erinnere mich noch einigermaßen. Meine Eltern haben sich jetzt nicht mit mir hingesetzt und gesagt, so Kind, jetzt sprechen wir mal, sondern ich habe halt irgendwann angefangen, Fragen zu stellen, wie Sachen funktionieren. Und meine Eltern haben mir das eigentlich ziemlich gut und ziemlich sachlich und ohne irgendwie besondere Scham oder das irgendwie in komische Worte zu verpacken, eigentlich ganz gut erklärt.
Okay.
Ich habe mich aufgeklärt gefühlt, sagen wir es mal
okay.
so.
Okay, also waren deine Eltern weniger die Schule?
Ja, freilich. Also okay. Als ich in die Schule, also das wird ja in der 5. Klasse oder so behandelt, da wusste ich schon, wie der Hase läuft, sag
okay.
ich mal.
Weil wir machen heute was über den Sexualkundeatlas, der vor 50 Jahren rausgegeben worden ist und da war das total heiß diskutiert, soll das nicht ganz in Elternhand bleiben oder was hat die Schule überhaupt mit Aufklärung zu tun und irgendwie gibt es die Diskussion bis heute noch, glaube ich.
MWD, männlich, weiblich, divers. Der Feminismus-Podcast von nordbayern.de mit Ute Müller und Franziska Wagenknecht.
Ja, herzlich willkommen zu MWD, männlich, weiblich, divers, dem feministischen Podcast der Nürnberger Nachrichten. Uta hat es ja schon gesagt, wir sprechen heute über den Sexualkundeatlas. Das ist ja jetzt auch nicht in deine Zeit gefallen, das ist schon was her.
Danke.
Nein, so meine ich das nicht. Aber
es war ein Jahr vor meinem Geburtstermin sozusagen.
Echt?
Ja.
Aber hast
69,
du den ja. irgendwie mal gesehen oder kannst du dir was darunter vorstellen?
No. Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt historisch einfach mir Bilder angeschaut und mir war das auch wirklich völlig neu, dass es den damals gab und auch, dass der so heiß umstritten war, gar nicht.
Mhm.
Nee.
Deswegen ziehen wir heute meine Kategorie vor, hätte ich mir gedacht, und zwar Die Frau der Stunde.
Mhm.
Die Frau der Stunde ist nämlich für uns heute die Käthe Strobel, die das damals initiiert hat. Und die hat neben dem Sexualkundeatlas auch noch einen Aufklärungsfilm rausgebracht. Helga heißt der. Der hat noch einen zweiten Titel oder so einen Nachtitel. Weißt du das zufällig noch? Und das Wunder des Lebens oder irgendwie sowas?
Ja, es ging ja genau darum, wie man Mama wird. So, wie wird man von der Frau zur Mutter? Ich habe es irgendwo gelesen, aber ich finde es jetzt gerade
ja,
nicht.
Macht
also
nichts.
Helga, auf alle Fälle.
Helga auf jeden Fall. Wir haben ihn leider nicht auf YouTube gefunden. Wir hätten ihn uns super gerne angeschaut. Der muss wohl deswegen auch ein Aufreger gewesen sein, weil man da die Geburt ziemlich deutlich gesehen hat, oder?
Nee, das mit dem Geburtsfoto war in dem Sexualkundeatlas. Da war tatsächlich ein Bild von der Geburt drin und das war sehr, sehr umstritten. Es hat ganz viele aufgeregt, weil sie meinten, das ist den Kindern nicht zuzumuten, dieses Bild zu sehen.
Wie findest du das? Ist es Kindern zuzumuten?
Ich frage mich ehrlich gesagt, was das Bild von der Geburt mit Aufklärung zu tun hat. Also ich habe das Bild, ich habe den Atlas, ich habe ihn bestellt in Erlangen in der Unibibliothek, aber ich habe ihn noch nicht. Ich müsste es sehen, um das wirklich beantworten zu können. Aber ich finde eigentlich, das Buch hat nur knapp über 40 Seiten. Irgendwie, ich glaube, es hätte vielleicht Dringlicheres gegeben, als das Foto einer Geburt zu zeigen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube schon, dass damals in der Zeit es ganz viele Mädchen gab, die da so ein bisschen reingesteuert sind. Und plötzlich kam so eine Geburt auf sie zu und die hatten keinen Dunst, was da passiert. Stell dir das mal vor, du kriegst ein Kind oder du weißt, du kriegst ein Kind, hast aber keine Vorstellung, wie das auch nur ungefähr abläuft. Quasi, wo das Kind so ungefähr rauskommt. Stell dir das mal vor.
Ja, meinst
und dann
du, die
passiert
Mädchen
dir
wussten
das.
Nicht, wo das Kind rauskommt?
Da weiß ich nicht. Wahrscheinlich grob schon.
Grob. Die grobe Richtung, ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da wirklich echten Aufklärungsbedarf gab, auch an solchen Fragen.
Genau, Liebeslehrfilm Helga. Und der war ja damals tatsächlich in den Kinos. Weltweit haben den 40 Millionen Leute angeguckt. Und der spielte, und der bekam die goldene Leinwand, bekam die Käthe Strobel dafür, dass sie diesen Film da hat drehen lassen. Und der, also Wahnsinn. Also der Bedarf damals, wie du sagst, war riesig. Einfach überhaupt nur in Kontakt mit dem Thema zu kommen.
Ja.
Und das ist das, wo ich überlege, es ist 50 Jahre eigentlich ja nur her, es ist ja nicht so wahnsinnig lange und wir haben damals in den NN ein Leserforum gemacht und dann einfach die Leute aufgefordert, die zu schreiben mal, was sie jetzt über diesen Sexualkundeatlas denken und da war wirklich einer, das war ein Mann, der geschrieben hat, ja was soll denn das mit der ganzen Aufklärung, es reicht doch, wenn sozusagen vor der Hochzeitsnacht die Mutter einmal mit der Tochter spricht und eigentlich aufgeklärt würde die Frau ja dann sowieso in der Hochzeitsnacht vom Mann.
Ach so, ja.
Also solche Sprüche vor 50 Jahren, ja. Also auch Ende der 60er, wo du denkst, da war doch schon auch viel politisch eigentlich los. Aber in der Elterngeneration halt definitiv noch viel zu wenig natürlich, klar.
Mhm.
Klar.
Mhm.
Und die Frage ist halt, wie viel war, ich meine, dem Atlas wurde ja vorgeworfen, dass er so technisch ist, wie so eine Anleitung für Kfz irgendwie.
Für, also Waschmaschine, so
für eine Waschmaschine, ne? Genau. Aber vielleicht war das auch nötig, vielleicht war das so die Basis, ne? Weil so gar kein Wissen da war.
Also es gab ja zwei Vorwürfe, die gingen ja genau in die andere Richtung auch, dass das die Kinder sexualisieren würde und wie fürchterlich das wäre. Ich glaube, das ist immer die Frage, wen du fragst.
Ja. Ja. Genau, die Linken haben natürlich damals gesagt, was ist jetzt hier mit, vielleicht auch mit Selbstbefriedigung oder mit dem Thema Lust überhaupt, mhm, und so. Das fand ja gar nicht statt. Die haben das natürlich total kritisch gesehen. Aber ich meine, die Käthe Strobel hat ja gesagt, sie hat das damals rausgegeben, weil eben ganz viele Mädchen ungewollt schwanger wurden damals. Mhm. Also sie hat ja wirklich gesagt, wir müssen, die Eltern machen zu wenig, deshalb muss die Schule was machen. Deshalb ist ja spannend, dass du sagst, bei dir waren es mehr die Eltern als die Schule. Und es ist ja immer noch so ein Streit. Vor 2 Jahren wurde der Lehrplan reformiert in Bayern. Mhm. Da wurde dann endlich festgelegt, dass Lehrer auch über trans, intersexuell und über jede Form der sexuellen Selbstdefinition reden müssen und um da eben auch so ein Bewusstsein und eine Akzeptanz, Toleranz endlich mal aufzubauen. Und es wurde aber auch heiß diskutiert und ewig hin und her zwischen, auch noch zwischen Kirchen, zwischen verschiedenen Elternverbänden und ob das sein muss und wie das sein muss. Das Thema ist immer noch da. Das ist ja auch das Verrückte, finde ich, oder?
Mhm. Ja. Spannend ist jetzt die Frage, wie das jetzt aktuell in der Schule läuft. Aber da haben wir ja jemanden, der uns die Frage beantwortet.
Ja, genau.
Also Sexualkundeunterricht beginnt ja meistens in der Grundschule. Wenn man jetzt bei uns am Gymnasium in der 5. Klasse nochmal Sexualkunde unterrichtet, dann hat man manchmal schon richtig kleine Profis drin sitzen, die alles schon wissen und den Unterricht auch am liebsten selber gestalten wollen, weil das schon ein Thema ist, wo sie auch sehr stolz dann drauf sind, dass sie das schon wissen. In der 5. Klasse behandelt man Sexualkunde von Grund auf. Also warum kommt man überhaupt in die Pubertät? Was machen die Hormone dabei? Dann, wie sind die Geschlechtsorgane aufgebaut? Welche Funktion haben sie? Da kommt man dann auch schon zu dem Punkt, wie findet der Geschlechtsakt an und für sich statt? Das ist eigentlich für die Kinder so die aufregendste Stunde, weil natürlich wissen die meisten schon, wie das Ganze funktioniert, aber sind natürlich gespannt darauf, wie das nochmal formuliert und dargestellt wird. Fragen kommen dazu natürlich auch auf. Die werden alle, solange sie sachlich sind, natürlich beantwortet. Wir Lehrer haben das oft genug gemacht. Uns ist da nichts mehr peinlich. Ganz intime Fragen beantworten wir natürlich auch nicht. Also wenn es jetzt um meine eigene Person geht, dann sagt man auch einfach dazu, das ist meine Privatsache, das ist nicht böse gemeint, aber das ist bei jedem Menschen etwas, was er selbst erfährt und es bleibt auch bei einem selber. Ansonsten stellen die Kinder sehr viele Fragen, gerade in der 5. Klasse. Also da könnte man Stunden damit zubringen, alle Fragen zu beantworten. Das können sie auch und das sollen sie auch. Und es wird auch immer angeboten, dass, wenn jemand sich nicht traut, eine Frage zu stellen, diese dann einfach anonym auf einem Zettel abgeben kann. Man teilweise, wenn man merkt, in der Klasse ist wirklich sehr viel noch Interesse da, aber keiner traut sich zu fragen, macht man halt wirklich eine richtige Sammelaktion und sagt so, jeder kann jetzt mal seine Frage aufschreiben. Viele Kollegen machen das grundsätzlich, dass sie die Fragen aufschreiben lassen und es funktioniert ziemlich gut. So läuft es in der 5. Klasse ab, bis zur Geburt natürlich. In der 5. Klasse wird noch kein Schwerpunkt auf die Verhütung gelegt. Natürlich sagt man schon, dass Sex nicht nur eine Sache zum Kinderkriegen ist, sondern dass erwachsene Menschen auch Spaß am Sex haben, dass das da dazu gehört, dass da ein gewisses Lustempfinden dabei ist. Das Wort Orgasmus fällt in der 5. Klasse schon auch von den Kindern und sie wollen dann wissen, was das ist. Das kann man ja auch erklären. Verhütung wird nochmal in der 8. Klasse explizit angesprochen und vor allen Dingen natürlich sehr viel Wert auf Geschlechtskrankheiten gelegt. Denn HIV ist heutzutage leider in den Köpfen der Jugendlichen nicht mehr so ein Thema wie früher. Für die meisten wirkt es so gut wie geheilt, was natürlich schwierig ist. Aber man erklärt auch durchaus, dass es da andere Geschlechtskrankheiten gibt und dass es natürlich grundsätzlich Möglichkeiten gibt, diese zu verhindern. Man spricht aber nicht nur das Kondom an, sondern auch alle möglichen anderen Formen der Verhütung. Was natürlich immer gesagt wird, was ich von den Kollegen auch gehört habe, ist, dass man natürlich darüber spricht, dass Sex eine ganz persönliche Sache ist und dass man bereit sein muss für Sex. Das macht man sowohl in der 5. wie auch in der 8. Klasse nochmal. In der 5. Klasse natürlich auch im Hinblick auf sexuelle Gewalt. Zu Hause in der oder im Umkreis, nicht, dass man das voraussetzt, aber in der 8. Klasse gehe ich persönlich und ich glaube auch viele Kollegen auch noch auf das Thema ein, wie wird Sex in der Gesellschaft teilweise dargestellt und wie unnormal ist diese Form von Sex, die man in Videos oder sonst woher kennt, gehört hat, wie auch immer, um eben den Kindern zu vermitteln, dass die Grenze für einen selber jeder auch selber setzen kann und man sich niemals genötigt fühlen muss zu irgendwelchen Praktiken. Also so weit bespricht man das natürlich so gut man kann. Man hat ja ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Kindern. Sexualkunde macht man niemals am Anfang eines Schuljahres, wo man die Klasse nicht kennt, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Was man auch bespricht natürlich, wenn es gefragt wird, ist sowas wie, was sind Transsexuelle oder auch die Frage nach, was ist das Geschlecht divers, was bedeutet das? Allerdings eher so im Zuge der Unterhaltungen, nicht als gesonderte Themen. Man spricht es an, Homosexualität, dass das normal ist, dass es in verschiedenen Bereichen alle möglichen ganz normalen Dinge gibt, auch wenn viele, gerade der Kinder und Jugendlichen, das eher nicht kennen, weil sie da wenig Berührungspunkte noch hatten. Aber natürlich sagt man, dass das ganz normale Lebensformen sind und jeder jedes Recht hat, sich da auszuleben, wie es einem selber gut tut. Also die Kinder erfahren da eigentlich, was sie möchten. Ja, der Lehrplan, den finde ich persönlich, so wie er gestrickt ist in Sexualkunde, gut. Auch das Wiederholende, also in der 4. Klasse, wie gesagt, viele hatten schon Sexualkunde, in der 4. Klasse kommen dann in die 5., da wird vieles wiederholt. In der 8. Klasse stellt man natürlich fest, dass die wenigsten noch ihr eigenes Geschlechtsorgan komplett beschriften können. Das funktioniert meistens nicht, aber dazu wiederholt man es nochmal. Ja.
Danke an Julia. Julia ist Gymnasiallehrerin und hat uns netterweise vorab erzählt, wie das aktuell in der Schule so abläuft mit dem Aufklärungsunterricht. Ja, die Käthe Strobel, die war ja auch selbst als Person natürlich auch echt viel Kritik ausgesetzt, ne? Sexstrobel wurde sie genannt.
Ja, aber ich glaube, die war echt tough.
Ich glaube auch.
Die stand da, glaube ich, voll drüber.
Eine gute Frau, gutes Vorbild, finde ich. Auch einen Spruch habe ich mir noch aufgeschrieben von ihr, den findet man natürlich auf der Wikipedia, habe ich mir jetzt nicht... Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen könnte.
Genau.
Fand ich gut.
Sehr gut. Und sie hat auch später gesagt, also ja, ich weiß gar nicht, 10, 20 Jahre nach dem Atlas, dass sie es jederzeit wieder so machen würde. Ich glaube, die war da wirklich total von überzeugt. Und ich meine, in Schulen ist er nie eingesetzt worden. Es gab kein einziges Bundesland, das angeordnet hat, dass der Sexualatlas angewendet werden muss. Mir hat ein Lehrer erzählt, der damals in der Hauptschule 69 sein erstes Lehrjahr hatte, nicht in Nürnberg, eher so in der Provinz. Und er hat gesagt, der Atlas wurde gekauft von der Schule, weil er einfach billig war. Ich glaube, 4 Mark hat der gekostet. Mhm. Der war hochsubventioniert vom Gesundheitsministerium. Und der wurde gekauft, aber der landete dann verpackt in irgendeiner dunklen Ecke. Mal hat vielleicht ein Lehrer den rausgezogen, aber auch nur die jungen Lehrer, um sich auf den Unterricht vorzubereiten. Aber der wurde nie eingesetzt. Haben nie die Kinder in die Hand bekommen.
Komisch eigentlich.
Also das ist auch verrückt. Ja, aha, es gab ihn. Ist echt verrückt. Er war ein Verkaufsschlager, war Spiegel-Bestsellerliste, aber in die Schulen ist er nie wirklich gekommen.
Ja, sehr interessant. Wer hatten dann den Bedarf? Die Kinder oder die Lehrer? Oder die Erwachsenen?
Scheinbar also gekauft haben ihn die Erwachsenen natürlich, ne? Ich glaube nicht, dass jetzt, weiß ich nicht, vielleicht sind auch 14-Jährige in den Buchladen und haben gesagt, ich will den Sexualkundeatlas kaufen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das eher die Erwachsenen waren. Aber auch interessant, was haben die dann damit gemacht?
Und sie sich mal geguckt, wie das eigentlich wirklich geht.
Genau, ich bin ja auch nie aufgeklärt worden, jetzt gucke ich mal, wie es geht.
Ja.
Ein Vater hat auch geschrieben in unserem Leserforum, ich wurde nie aufgeklärt, aber ich habe trotzdem gesunde Kinder bekommen.
Ja, gut.
Also es geht auch.
Geht auch so scheinbar.
Ja.
Ja, aber das, an den ganzen Aussagen sieht man ja auch, welches Bild von Sexualität irgendwie zu der Zeit vorgeherrscht hat.
Ich glaube, es gab gar kein Bild von Sexualität. Ich glaube, Sexualität fand nicht statt. Also es gab sie natürlich, aber ich glaube, die fand verbal in der Gesellschaft null statt. Mhm.
Ja, aber gleichzeitig gab es dann auch so Aufklärungsfilme. Ich mache gerade Anführungsstriche für die Zuhörerinnen, wie zum Beispiel Oswald Kolle war zu der Zeit ja relativ groß. Der hat auch Aufklärungsfilme gemacht, die gingen aber mehr in die Richtung Zwischenmenschliches. Dann gab es ja noch solche Sachen wie den Schulmädchenreport oder Eis am Stiel. Es war ja auch, naja, ich habe mal reingeguckt gestern, ich war ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ich habe aber auch noch nicht so genau rausgefunden, ob die wirklich ernsthaft gemeint haben, das sei ein Aufklärungsfilm.
Also ich habe das immer als Pornografie abgespeichert.
Ich eigentlich auch, ja. Ich glaube aber, so war es ursprünglich nicht gedacht.
Wobei es ja auch interessant ist, dass in die Zeit, wo dieser Atlas, wo die Diskussion gerade da ist, also die seriöse Diskussion, wie klären wir auf, was muss passieren, gerade in dieser Zeit dann Schulmädchen so als Sexualobjekte dargestellt werden. Mhm. Also das ist ja auch voll spannend eigentlich. Mhm. Also das Bild, also es ist ja dieses Lolita-Bild eigentlich in diesen Schulmädchen, ne? Dieses und ich glaube, die haben ja auch immer die Lehrer versucht zu verführen, oder? War das nicht auch immer so, die jungen Mädchen schon total verdorben und wollen dann den Lehrer verführen?
Also ich habe gestern zwei Clips angeschaut, in denen war genau beides das Thema. Die versucht haben, ihren Lehrer auf irgendeine Art und Weise rumzukriegen. Oder zumindest so zu teasen. Also in diese Richtung.
Ich habe keine Ahnung, warum das so in dieser Zeit zusammengefallen ist. Weißt du das? Ich weiß es nicht. War eigentlich total spannend. Weil es war ja auch die 68er, die ja auch definitiv damals auch die jungen Lehrer gerne mehr gemacht hätten an den Schulen, mehr Aufklärung. Vielleicht aber auch noch so ein bisschen hilflos waren und nicht wussten, wie oder eben gedeckelt wurden, auch von Schulleitungen oder Kultusministerien und so gar nicht so richtig durften. Die sicherlich nicht so ein Bild von ihren Schülerinnen hatten und gleichzeitig ploppte ja das so auf. Mhm. Das verdorbene Schulmädchen, dem man dann ja auch nicht zeigt, wie es geht. Also es ist ja total abartig eigentlich. Ja,
es ist so eigentlich ist es eine total ekelhafte Altherrenfantasie, wenn ich ehrlich sein soll.
Ja. Und dann dazu noch irgendwie Dr. Sommer in der Bravo.
Ah ja, aber seit wann gibt es Dr. Sommer, weißt du das?
Also ich meine, ich habe immer rausgelesen, ich habe es nicht genau nachgeguckt, aber dass es eben auch Ende der 60er genau anfing. Die Bravo mit Dr. Sommer. Weil eben die Kinder irgendwie überhaupt nicht sich getraut haben, in der Schule zu fragen. Wie ist das jetzt mit Petting oder wie? Ne? Also es war ja wirklich damals auch die Mehr, auch wenn sich Jungs selbst befriedigen, dann kriegen sie Rückenmarksschwund und so. Das ist ja damals auch noch gelaufen. Und diese alte Lehrergeneration hatte ja bestimmt nicht das Vertrauen und die Jungen, ja, ist die Frage. Also wie frei können dann auch die Kinder sein, wenn ihre Eltern ja auch noch gleichzeitig so das Thema so deckeln wollen? Und damals hat man ja gesagt, man wollte die Gossenaufklärung nicht mehr. Also man wollte nicht mehr, dass sich die Kinder selber sozusagen auf dem Schulhof oder beim Spielen auf der Straße gegenseitig aufklären. Das wollte man ja auch so ein bisschen nicht mehr, weil man eben wusste, dass es nichts brachte, dass trotz alledem eben ganz viele Mädchen ungewollt schwanger wurden. Und ich habe so eine Zahl gefunden, 74 war auch noch in Nürnberg, waren über 10% aller Neugeborenen geboren worden, eben von Müttern zwischen 15 und 20. Also 10% von Teenager-Mamas in Nürnberg noch, 74. Also man hätte vielleicht den Sexualkunde-Atlas einsetzen sollen.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Das finde ich ja richtig schockierend, das wusste ich gar nicht.
Das ist echt viel, ja. Mhm. Ja, es ist immer noch, meine Tochter hat es nicht mitgebracht, das Thema, die ist jetzt in der 5. Klasse, die haben in der Grundschule, ist es ja ab der 1. Klasse im Lehrplan, Aufklärung, also einfach so die Unterschiede, was unterscheidet Männlein von Weiblein und so, nicht Sexualität, aber so körperliche Unterschiede und die hat da nicht groß was mitgebracht, also weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung tatsächlich nicht, wie intensiv das mittlerweile im Moment an den Grundschulen gemacht wird. Ich glaube, das hängt auch noch sehr von den Schulen ab. Viele laden sich ja dann extern Caritas oder Stadtmission oder so ein, die dann anstelle der Lehrer die Sexualkunde machen. Aber es ist immer wieder eine Diskussion, wie viel dürfen die sagen, wie direkt darf das sein? Darf man über Dinge sprechen, die von dem eigentlichen Akt abweichen, ne? Also über Lust, über Selbstbefriedigung oder so. Darf das ein Thema sein? Soll das ein Thema? Das ist immer noch.
Wie siehst du das?
Umstritten. Ich habe eine sehr sehr lustfeindlichen Kindergarten erlebt. Von daher finde ich Lust wichtig. Also das war ein Kindergarten, wo die Kinder auch, als sie schon 6, 7 Jahre alt waren, noch schlafen mussten mittags.
Mhm.
Und es gab eine Diskussion, weil es Mädchen gab in dem Kindergarten, die sich, weil die gar nicht mehr liegen wollten natürlich, die Kinder sind viel zu alt in dem Alter, die sich selbst befriedigt haben tatsächlich.
Ach, okay.
Und das ist den Erzieherinnen aufgefallen. Und die haben das sehr dramatisiert und den Eltern gesagt, sie sollten doch mal über ihre Kinder nachdenken, ob es da nicht Probleme gäbe vielleicht. Und so in Richtung, naja, müsste man da nicht mal therapeutisch drauf gucken, weil das ginge ja gar nicht. Und das habe ich, das ist ja noch nicht so lange her, in einem Kindergarten erlebt jetzt. Und mein Ex-Mann und ich, wir sind sehr offensiv, also für uns ist das sehr wichtig zu vermitteln, dass der Körper etwas ist, was Freude bereitet. Und von daher finde ich, es ist sensibel. Ich neide ehrlich gesagt Lehrer nicht, das Thema anzusprechen, aber ich finde es ganz wichtig zu sagen, euer Ort ist ein Ort, der Körper ist ein Ort der Freude und ihr habt jedes Recht der Welt, das zu genießen und ihn zu erkunden. Und ja, ich finde schon, dass man das sagen sollte, auch in der Grundschule schon, weil es eben ganz viele Tabus wie in diesem Kindergarten einfach noch gibt und auch von Erwachsenen auf die Kinder vermittelt werden. Lust ist immer noch ein Problem.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich würde auch gern wollen, dass mein Kind über alles aufgeklärt ist. Weil welchen Sinn hat es denn, Wissen zurückzuhalten oder es nicht anzusprechen?
Ja, welchen Sinn macht es Lust, als etwas Falsches darzustellen? Ist ja völlig absurd. Ja.
Klar kann man drüber sprechen, was ist der richtige Ort dafür? Ist das Klassenzimmer der richtige Ort? Also ich meine jetzt ja, für Selbstbefriedigung. Nicht im Sinne von fürs Gespräch drüber, sondern die U-Bahn ist nicht der richtige Ort dafür. Es ist vielleicht eher zu Hause in deinem Zimmer, aber sonst finde ich, Eltern zu erzählen, ihre Kinder bräuchten vielleicht therapeutische Unterstützung, weil da was nicht ganz stimmt, finde ich schon aus erzieherischer Sicht ganz schön heftig, ehrlich gesagt.
Ja, fanden wir damals auch. Also es waren einige Eltern, die das aufgeregt hat.
Habt ihr dann als Eltern Konsequenzen gezogen?
Das war nicht möglich. Also es gab Eltern, die das dann schon auch angesprochen haben, dass sie grundsätzlich diese Konstruktion mit diesem, nicht gut fanden, aber es hat nichts geändert, weil es einfach für diese Erzieherinnen unumstößlich war. Das war auch was Ideologisches. Die kamen da gar nicht raus. Ja, grundsätzlich ist es einfach klar, denke ich, dass die Kinder schon, weil du hast ja auch, was nicht, dein Sohn wahrscheinlich noch nicht, aber die kommen ja früh mit Fragen zum Körper und Körper verändert sich oder sie entdecken oder auch im Kindergartenalter schon die Nacktheit wird ein Thema oder ist einfach schon ein Thema und dann finde ich einfach, ist es auch Aufgabe von Schule, Offenheit zu signalisieren und zu sagen, es gibt eine Offenheit für alle Fragen, die ihr rund um euren Körper habt und ihr könnt die hier stellen. In welchem Rahmen ist da dann was anderes, aber zu signalisieren, jawohl, das ist ein Thema, das wir tabuisieren nicht, wir können darüber reden und das finde ich total wichtig, weil Scham sich früh einstellt oder dieses Hihihi und dieses Hibbeln und so. Und nicht alle Kinder haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Und nicht alle Kinder besprechen das offen mit ihren Eltern, denke ich mal. Und ich finde Schule einen wichtigen Ort dafür.
Weil du meintest, dass den Jungs immer erzählt worden ist, ihr Rückenmark würde zurückgehen oder schrumpfen, wenn sie sich selbst befriedigen. Interessant finde ich ja auch, dass es dieses Drohszenario für Mädchen gar nicht gibt.
Ja, bei Mädchen ging man gar nicht davon aus, dass sie sich überhaupt selber befriedigen.
Ja.
Bei Mädchen fand das gar nicht statt, dachte man so.
Ja.
Also das ist auch Wahnsinn. Also da wurde schon, also Frauen sind nicht sexuell aktiv, sondern sie sind eben der passive Teil. Das war so ganz klar.
Das stimmt, das passt auch so ein bisschen zu diesem Bild. Die Sexualität der Frau, das habe ich auch gelesen im Zusammenhang mit diesem Aufklärungsbuch. Die Sexualität der Frau bestand im Endeffekt nur aus Ehe, Kinder kriegen, Mutterschaft.
Mhm.
Punkt. Das ist quasi das, was die Sexualität der Frau ausmacht.
Genau. So wie dieser Satz, das reicht doch, wenn der Mann sie in der Hochzeitsnacht aufklärt. Das reicht doch. Aber es ist immer noch so, wenn du in den Lehrplan in den Bayerischen reinliest, die Folie für diese ganzen Aufklärungsgeschichten ist immer noch die Familie, die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie, immer noch. Und es wird immer betont, vor dem Hintergrund dieser Folie wird dann auch erwähnt, dass es auch andere Formen von Sexualität gibt, dass es gleichgeschlechtliche Sexualität, dass es auch Menschen gibt, die sich immer wieder anders selber sexuell definieren oder Anteile haben, beide Anteile in sich haben, die sie ausnehmen, das soll irgendwie genannt werden, aber der Hintergrund ist immer die heilige Familie, das hat sich nicht verändert.
Nee.
Und ich glaube, es war sogar der Lehrer- und Lehrerinnenverband, der gesagt hat, was ist denn eigentlich mit gleichgeschlechtlichen Eltern? Also mit Lesben und Schwulen, die Kinder bekommen, die werden finden nach wie vor offiziell nicht statt. Also das ist immer noch so dieses Heteronormative total und davor sollst du bitte deine Sexualität entwickeln. Also das geht auch, ist jetzt vielleicht wieder ein anderes Thema, aber hat mich aufgeregt wieder. Weil unsere Gesellschaft immer noch nicht offen ist. Wir sind noch nicht offen. Wir sagen nicht, guck du mal nach deiner Sexualität, ganz frei, schau, wer du bist, wer du sein willst, mit wem du was ausleben willst und dann guck, wie sich dein Leben, mit welcher Art von Partner, in welcher Form von Partnerschaft entwickelt. Und das ist offen und wir sind eine freie Gesellschaft. Das ist immer noch Ehe, natürlich am besten noch die von oben sanktionierte Ehe, also nicht die freie Ehe, also nicht sozusagen verheiratet, am besten noch kirchlich und dann da die Kinder. Und das ist immer noch der Grundstock unserer Gesellschaft. Und es ignoriert so sehr, dass sich unsere Gesellschaft in eine ganz andere Richtung längst entwickelt. Und das ärgert mich total.
Mhm. Das müsste eigentlich auch ein Teil der Aufklärung sein.
Ja.
Was gibt es eigentlich noch?
Genau.
Und was ja auch, glaube ich, bis heute nicht so richtig stattfindet in Aufklärungsliteratur, also zumindest in dem, was in der Schule gelehrt wird, ist, wir hatten ja schon mal eine Folge drüber gemacht, die Klitoris.
Ja.
Die wird zwar angesprochen, aber wie sie eigentlich funktioniert und wie groß sie ist und wie ihre ganze Funktion ist, bis heute nicht.
Genau.
Da ist eigentlich noch einiges zu tun in der Richtung, habe ich den Eindruck.
Ja, genau. Sehe ich auch so.
Also wir können es eigentlich nur versuchen, naja, also wir können es bei unseren Kindern anders machen, aber man muss halt die Schule auch dazu bringen, das anders zu machen. Und die Erzieher dazu bringen, das anders zu machen.
Was ich auch interessant fand, es war ein Satz, ich habe es nicht genau überprüft, ob es stimmt, aber in den Grundschulen beim Aufklärungsunterricht in Bayern dürfen die Kinder nicht mitschreiben und nicht mitmalen.
Was?
Das fand ich total irre. Also ich habe es so gelesen, man müsste es nochmal genau, aber ich denke, dass es so ist. Die dürfen, weil Sophia auch nichts mitgebracht hat, die dürfen nicht mitschreiben und nicht mitmalen. Keine Ahnung, was, also das ist auch wieder so ein Ding, wo ich denke, was hat das jetzt für einen Sinn oder was hat das jetzt für einen Hintergrund? Fand ich das einfach ja so als Ding.
Spannend, ja. Echt. Verrückt. Okay, jetzt sind wir aber eigentlich schon am Ende. Ich finde, alles ist gesagt. Heute haben wir uns mal ein bisschen kürzer gefasst.
Ja, auch mal nicht schlecht.
Was fehlt uns noch?
Der feministische Moment.
Genau. Ja, da hätte ich einen. Und zwar, ich habe ja einen kleinen Jungen und der ist noch ein Baby, aber ist halt auch ein kleiner Junge. Und es geschieht mir in letzter Zeit immer wieder öfter, das fällt mir immer wieder öfter auf, dass ich achte jetzt zum Beispiel nicht besonders drauf, dass er blaue Sachen anhat oder dass er Jungsklamotten trägt, sondern ich kaufe ihm halt, was ich schön finde. Und es ist unter Umständen auch mal was, was eigentlich Mädchen anziehen würden. Und er hat längere Haare. Und es ist mir jetzt schon öfter mal passiert, dass jemand sagte, der sieht ja aus wie ein Mädchen oder der hat ja was an, das ist doch eigentlich für Mädchen. Und auch in meinem Umkreis ist mir in letzter Zeit wieder öfter aufgefallen, dass du Mädchen oder das ist ja total mädchenhaft als Beleidigung genutzt wird.
Mhm.
Und das stört mich total und da habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich da öfter mal wieder einschreiten muss.
Was heißt das dann? Das ist mädchenhaft, woran macht sich das dann fest?
Woran macht sich das fest? An den üblichen Klischees.
Weil das kleine Jungs lange Haare haben, ist ja nicht mehr ungewöhnlich.
Ist eigentlich nicht mehr ungewöhnlich, aber es ist schon ein Problem, wenn er aussieht wie ein Mädchen. Ich habe zum Beispiel, ich bin in einem Elterncafé und eine Mutter oder ein Vater sagt zu seinem Kind, gib doch dem kleinen Mädchen auch mal das Spielzeug. Und das kommentiere ich dann nicht weiter, weil es ist ja egal, ob Junge oder Mädchen. Und dann kommt aus irgendeinem Grund raus, dass er ein Junge ist. Und dann entschuldigen die sich tausendmal. Oh Gott, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das ein Junge ist. Ich denke mir, es ist doch egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
Aber kann das nicht auch einfach nur so eine formale Entschuldigung sein, dass man sich halt vertan hat?
Nee. Das merkt man, finde ich.
Mhm. Also ich weiß es jetzt, ich habe es nicht erlebt, weil ich habe ja eine Tochter. Fand aber interessant, dass dieses Thema mit dem Anziehen überhaupt eines noch ist, sozusagen. Mhm. Und natürlich relativ schnell die Kinder auch für sich entscheiden, das ziehe ich jetzt nicht an, weil das ist für Jungs.
Mhm.
Also ohne, dass ich das jetzt thematisiert hätte oder gesagt hätte, die Farbe ist für Jungs, die Farbe ist für Mädchen, erreicht das die Kinder. Aber andere Kinder einfach, denke ich, ne? Man kriegt es dann bei anderen mit. Das zieht man halt als Mädchen oder als Junge an und das zieht man eben nicht an. Und Das heißt, es ist auch so eine Frage der Selbstkleidung, ist ja dann auch ziemlich bald. So eine Frage, wie definiere ich mich selber, wie will ich mich selber darstellen? Und das schränkt natürlich die Möglichkeiten, den Spielraum sozusagen dann schon sehr ein. Also wenn du dann mit 5-, 6-, 7-, 8-Jährigen einkaufen gehst, haben die schon klare Schemata im Kopf. Also das kann ich anziehen und das kann ich nicht anziehen. Das finde ich eigentlich schade, aber es ist halt einfach auch so industriell und auch durch das, was angeboten wird und auch das, wie es aufgeteilt ist in den Läden so. Natürlich hat es auch sehr stark bestimmt dadurch. Aber dass ich so das Gefühl hatte, also das kenne ich nicht, dass ich das Gefühl habe, das ist, man entschuldigt sich, also, oder was meinst du, ist der Hintergrund für die Entschuldigung, dass man eine Wertigkeit macht zwischen Mädchen und Jungs?
Ich glaube schon, dass es oft der Hintergrund ist. Das fängt ja schon bei anderen Sachen an. Du stehst in der Kneipe und die Frage ist, ey, wer trinkt einen Schnaps mit? Und einer sagt, nee, danke, für mich nicht. Ja, komm, bist du ein Mädchen oder bist du ein Mann? Da fängt es ja schon an.
Oder
es endet okay, da. Und es ist ja ganz klar, ja. Was mit Mädchen verbunden ist.
Ja. Ja, wobei ich eigentlich schon dachte, dass sich das schon so ein bisschen ändert, oder?
Ich glaube, dass das total viele super unreflektiert einsetzen.
Und was macht das dann mit dir? Also wenn jetzt jemand sagt, deinen Jungen oder sagt, das sind Mädchenschuhe, die dein Sohn anhat oder so, was macht das dann mit dir?
Das macht mit mir, dass ich mich wundere, warum immer noch Leute in meinem Alter, die genauso eigentlich das Geschlechterbild, also dieses klassische Geschlechterbild sich aufgelöst haben sollte, wie bei mir es sich auch aufgelöst hat, dass sie da immer noch einen Unterschied machen und dass sie immer noch Mädchen als was Abwertendes betrachten. Mhm. Weil niemand würde, glaube ich, zu einem kleinen Mädchen sagen, die hat ja eine Jungenhose an.
Doch.
Echt?
Doch, es ist auch auffällig, weil in der Grundschule gab es ein Mädchen, das dann, ich glaube, erste, zweite Klasse intensiv angefangen hat, Fußball zu spielen. Auch da im Ortsverein und richtig. Und die war dann auch so kurze Haare geschnitten, also richtig so kurzen Haarschnitt. Und die veränderte sich einfach. Fußball, Buschikos, kurze Haare und so. Und das war ein Thema.
Ja, das ist klar
ein Thema. Das war ein Thema, so. Das fällt auf
einfach. Ja klar, wenn die sich nicht ihre Rolle entsprechend benimmt, das ist klar ein Thema. Das stimmt schon.
Also, ich weiß nicht, oder ärgert es dich auch für deinen Sohn, weil du denkst, wenn so Sprüche kommen, wird er...
Nee, das ärgert mich nicht, weil ich glaube oder ich hoffe, dass ich ihn so erziehen kann, dass er versteht, dass A, beide Geschlechter gleich viel wert sind und das Geschlecht eigentlich auch ein Bereich ist, in dem man sich bewegt. Mhm. Also, ich hoffe, dass ich das schaffe, meinen Sohn dahingehend zu erziehen und dass er sich nicht schämt für seine weichen Seiten, die er auch mit Sicherheit haben wird, wenn er groß ist.
Weil darüber kann man sich schon ärgern, dass man natürlich einen gewissen Einfluss hat, aber natürlich große Einflüsse ganz bald von außen kommen.
Natürlich. Ich habe auch Freundinnen, die erzählen, die Tochter ist, bis sie in den Kindergarten kam, am liebsten mit Jogginghose und T-Shirt rumgelaufen und erster Tag Kindergarten, zack, Mama, ich will ein Kleid anziehen.
Ja.
Genau. Mist, die ganze Erziehung dahin.
Oder wie mir einer erzählt, das fand ich auch so krass, von wegen Einfluss, Kindergarten, Baugruppe, dass die Jungs in diesem Kindergarten ganz offensiv die Mädchen aus der Baugruppe weggemobbt haben, weil sie gesagt haben, die Baugruppe gehört den Jungs, geht immer in die Puppenecke, die Baugruppe, da wollen wir kein Mädchen sehen.
Mhm.
Ne? Also solche Sachen, da bist du dann hilflos, weil was, ne? Also,
klar, natürlich.
Genau, also von daher kann ich das verstehen, dass einen solche Kommentare aufregen, weil man eben auch seine eigene Hilflosigkeit so ein bisschen entdeckt. Man kann ganz viel bei einem Kind natürlich und sein Kind beeinflussen und erziehen, aber eben ganz viel anderes kommt dazu und dann wird es spannend.
Mhm. Ja, was mich vor allem eben aufregt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele halt immer noch dieses Mädchending als Abwertung benutzen. Und das ärgert mich. Und dass auch Mädchen oder Frauen das Mädchending als Abwertung benutzen. Die sind ja da auch nicht frei davon, dass sie mit solchen Sachen um sich werfen. Und das ärgert mich.
Aber das ist was ich nicht, wo ich nicht wüsste, wo ich das erlebt hätte.
Nee. Ich sammle mal noch ein paar Beispiele und erzähle dir das. Weil das passiert spannend. Mir wirklich relativ häufig.
Das wäre wirklich spannend, also wenn man sagt, das ist ein Mädchen. Also natürlich dieser Spruch, bist du ein Mädchen, trinkst keinen Schnaps oder so, das ist klar. Aber dass sozusagen das bei den Kleinen schon anfängt und man da eine andere, manche
das
Leute
muss
eine
nicht
andere
bei den Kleinen sein. Das muss nicht unbedingt bei Kindern sein, das ist sowas ganz Allgemeines.
Ja, später dann gibt es diese blöden Sprüche natürlich, aber.
Aber das ist doch total schräg. Warum benutzt man, genauso wie manche Leute schwul als Beleidigung benutzen?
Ja.
dass man das irgendwann mal, ich habe das als Grundschülerin oder als, da haben wir das auch gesagt, du bist ja total schwul, aber irgendwann setzt doch das Gehirn ein und dann versteht man, dass das keine Beleidigung ist und auch das Mädchen keine Beleidigung ist.
Aber es ist ja auch was, wenn Lehrer das mitbekommen müssten, die das natürlich sofort zum Thema machen. Mhm. Das ist auch wieder ein Ding, wo Schule, finde ich, wenn es auf dem Schulhof ist, wie du sagst, in der Schule oder so, dann müsste sofort ein Lehrer reagieren und dazu eine Stunde einschieben und sagen, jetzt machen wir mal das Thema hier. Aber was redet ihr da eigentlich? Was, wisst ihr, was das heißt? Ne?
Glaubst du, das würde was ändern?
Glaube ich schon. Ja? Also ich glaube, wenn die Schule das Klima verbreitet, dass wir wollen das nicht, bei uns wollen wir solche Sprüche nicht, hat das eine große Wirkung. Da bin ich von überzeugt, ja. Mhm. Ja. Da hören zu viele Erwachsene auch noch weg.
Und ja, das glaube ich auch. Ja, super.
Okay.
Dann würde ich sagen, wir sind am Ende.
Wir sind am Ende.
Wir sind am Ende. danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf iTunes und über den Feed. Und dann
gerne Kommentare auch zum Thema. Wir würden uns freuen, einfach beim nächsten Mal auch ein paar Kommentare vielleicht mal zu diskutieren noch und auch mal einfach zu erzählen, was von euch so kommt. Fände ich zumindest sehr spannend. Wir sitzen hier so in unserem Aufnahmeraum so und hätten gern, ja, Input wäre einfach super, so ein bisschen von außen, was würden wir gerne spiegeln und auch diskutieren und auch einfach, ja, einfach mal erzählen, was ihr so denkt. Wäre super.
Super. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.